Ein Podcast der MDCC.
Magde-Podcast, Heiligabend, eine Folge, die es einmal schon so gegeben hat. Wir werden gleich erklären und ihr könnt euch das wahrscheinlich auch denken, warum das nicht so ist. Die Folge ist mit Gisela Herr-Quast, mit unserem Dompfarrer AD, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aufgenommen worden, der in der Folge auch gesagt hat, dass er überall weiter seine Predigten hält, also nur noch im Dom. Und es war eine sehr launige und auch eine sehr adventlich angemessene, sich mit der Heiligen Nacht und den Protagonisten und Protagonistinnen beschäftigende Folge. Er sitzt mir jetzt ein zweites Mal gegenüber. Wir zeichnen diese Folge nochmal auf und natürlich geht es auch auf deine Initiative zurück. Du wolltest dazu was sagen, Gisela.
Ja, auch von mir erstmal allen Hörerinnen und Hörern jetzt ein Wunsch für ein gesegnetes und getrostes Weihnachtsfest in diesen schweren Tagen. Wir haben vor einer Woche hier zusammengesessen und launig über Weihnachten geplaudert, über Weihnachtsbräuche, über die Magdeburger Gesellschaft, über Konsum und Kommerz. Wir haben ein bisschen philosophiert über das Leben und dann kam das Attentat. Und mir war klar und dem MDCC war auch klar, so können wir das nicht senden, das passt jetzt nicht hin. Wir müssen nochmal neu überlegen, was jetzt sozusagen die Themen sind, was uns auf dem Herzen liegt, wie wir miteinander sprechen können. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir heute nach diesem Attentat Weihnachten noch einmal neu bedenken.
Alle haben eine Stimmung und ich habe irgendwann für mich da gesessen, Gisela, und habe gedacht, weil die Menschen sich auch so gegenseitig teilweise fragend auseinandergesetzt haben, wie darf ich mich jetzt eigentlich fühlen? Darf man bestimmte Dinge tun? Darf man bestimmte Dinge nicht tun und so? Also ich habe dann irgendwann gesagt, wie sich jetzt gerade jemand fühlt, dass es richtig wichtig ist, dass man Respekt erstmal hat für die Betroffenen und die Opfer und ansonsten halt aufeinander zugeht, oder?
Darf man nach einem Attentat Weihnachten feiern? Das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage. Und ich denke an die vielen, die jetzt überhaupt kein Weihnachten haben, weil sie vom Tod oder von schwersten Verletzungen betroffen sind. Und alle wissen, dass wir mit ihnen enorm tief mitfühlen. Aber ich denke auch an die vielen anderen, die in unserer Stadt leben und die sich auf Weihnachten vorbereitet haben. Und ja, man darf Weihnachten feiern. Man muss es schon feiern, allein um der Kinder willen. Ich habe gestern und vorgestern an der Johanneskirche dieses Blumenmeer mir angeschaut und war also beeindruckt, wie viele junge Familien mit ihren Kindern dorthin kommen, um ihre Kinder auch auf eine ganz sorgfältige Weise an dieses schreckliche Geschehen heranzuführen. Kinder gehen damit ganz anders um. War eine Familie mit zwei kleinen Mädchen. Die Dreijährige legte ihren Teddy bei den Lichtern nieder und sagte, den lasse ich jetzt hier. Und ihre sechsjährige Schwester antwortete trocken, den wirst du nie wiedersehen. Und das sind Kinder, die anders damit umgehen, aber die auch begreifen, dass sie ein Opfer bringen müssen und dass dieses Opfer unwiederbringlich ist. Aber sie haben damit Solidarität gezeigt. Also ich denke, schon um der Kinder willen müssen wir das tun. Ich denke, Kinder brauchen aber auf der anderen Seite auch ein Fest, was ihnen Geborgenheit und Wärme gibt in der Familie, einen Zusammenhalt. Und das brauchen wir Erwachsenen auch nach so einem schlimmen Ereignis. Ich muss zurückdenken an die Kriegszeiten, wo die Soldaten in den Schützengräben Heiligabend gefeiert haben, zum Teil sogar sich für eine Nacht mit dem Feinden versöhnt haben oder Fußball gespielt oder gemeinsam Lieder gesungen haben. Ich denke an Menschen, die in Luftschutzkellern Weihnachten gefeiert haben. In der Ukraine wird es jetzt wieder so sein. Und sie alle feiern, weil sie eine tiefe Sehnsucht im Herzen haben, die Sehnsucht nach Frieden und nach Heilsein. Und sie alle setzen etwas auf die Botschaft, die ja Weihnachten verkündet wird, als das Jesuskind geboren wurde, haben die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dieses Friede auf Erden ist die tiefe Sehnsucht, die im Weihnachtsfest steckt und die wir auch immer wieder weitergeben müssen und als Hoffnung und Sehnsucht in uns wach halten müssen. Und deswegen ist es richtig, jetzt Weihnachten zu feiern.
Und ist es auch richtig, oder wie siehst du das für die ganzen Menschen, die Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, andere Weihnachtsmärkte hier in der Umgebung oder überall, wie die damit umgehen sollten, weil es gibt welche, die haben einfach abgesagt, es gibt welche, die haben gesagt, wir widmen unser Ziel um und spenden dann das Geld, was hier eingenommen wird. Wie ist da deine Haltung, deine Gedanken dazu?
Ich war am Freitagabend in der Zeit des Attentats im Dom zum Weihnachtsliedersingen des Domchors. Wir haben die ganze Zeit die Hubschrauber kreisen hören. Wir haben die ganze Zeit die Sirenen gehört, ohne noch zu wissen, was draußen los ist. Und dann kamen die Nachrichten auch per Handy in den Dom. Das Theater hat seine Veranstaltung abgebrochen und eine Schweigeminute gemacht. Im Dom wurde das Programm zu Ende geführt, bis zum Schluss die Leute protestiert haben, dass sie nicht O du fröhliche, O du selige Weihnachtszeit singen wollten. Dafür hat der Domchor am nächsten Tag seine Weihnachtssingen ausfallen lassen und diesen wirklich tiefen und ergreifenden Gottesdienst im Dom mitgestaltet. Es ist die Frage, ist es richtig, etwas ausfallen zu lassen oder nicht? Auf der anderen Seite hat die Stadt wirklich ein Zeichen damit gesetzt, dass sie ihre Kulturträger veranlasst hat, nichts zu machen. Das finde ich wichtig. Private Veranstalter in der Kultur auf den Weihnachtsmärkten sind davon nicht betroffen, müssten diese Entscheidung selber fällen und viele haben sie auch nicht gefällt, weil natürlich es auch ein Teil ihres Verdienstes ist, den sie im Jahr haben und brauchen. Die Schausteller am Weihnachtsmarkt sind massiv betroffen, auch von dem, was sie nun nicht einnehmen können. Auch der Domchor lebt nur von seinem Weihnachtssingen, weil das die bestverkaufte Veranstaltung ist. Aber da müssen wir gucken. Ich denke, die Pietät hat es erst einmal geboten, dass wir irgendetwas nicht machen.
Beim Hin und Her, wenn ich zum Beispiel jetzt über sowas nachdenke wie das Weihnachtssingen von der MDCC im Stadion, wo viele Leute zusammen kämen, und dann die Lieder miteinander singen, da geht's dann auch, also das ist abgesagt worden, ich kann das komplett teilen. Andererseits gibt's auch Menschen, die sagen, gerade jetzt hätten wir doch zusammenkommen müssen, um ein Licht zu zeigen, um unsere Gemeinschaft zu zeigen, unsere Solidarität. Aber dann fängt's schon an, komisch zu werden bei den Texten, oder?
Also so hätte das Weihnachtssingen am 23. nicht stattfinden können, auch nicht mit Odo Fröhlich und Jingle Bells, das wäre überhaupt nicht gegangen. Ich weiß, dass Menschen in so einer schrecklichen Situation ein ganz großes Bedürfnis haben nach Zusammenhalt, nach Zusammenkommen. Manchmal können Worte gar nicht helfen, weil wir in der Trauer immer hilflos sind und gar nicht wissen, was wir sagen sollen und manchmal eher den Betroffenen und Trauernden aus dem Weg gehen, weil wir uns so hilflos fühlen. Aber ich finde es ganz wichtig, zusammenzukommen. Ich denke, das Weihnachtssingen hätte eine Gelegenheit sein können, mit einem völlig anderen Programm ein großes Zeichen von Zusammenhalt und Zusammenkommen zu setzen und viele Magdeburger zu erreichen und in dieser schweren Stunde zu ermutigen, zusammenzuhalten. Aber die Pietät hat es, wie gesagt, verboten. Mir ist eine Idee gekommen, die mich in diesen Tagen beschäftigt hat. Wir werden am 16. Januar wieder auf dem Alten Markt Friedenslieder singen machen zum Auftakt der Aktionswoche Weltoffenes Magdeburg. Und es ist die Frage, können wir da stehen? Können wir mit unseren Liedern das Blut wieder reinigen, was da geflossen ist? Wir stehen am Ort des Grauens und es kann alte Wunden wieder aufreißen, es kann neu traumatisieren, das weiß ich noch nicht. Aber meine Idee war, wie wäre es, wenn wir dieses Friedensliedersingen am 16. Januar ins Stadion verlegen und gemeinsam mit dem FCM eine ganz große Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer machen, um Frieden hier in unserer Stadt, um Frieden in der Welt zu singen und zu bitten. Das wäre eine Gelegenheit, wo alle, die ihre Karten schon für das Stadion gekauft haben, noch einmal zusammenkommen könnten. Aber diese Idee ist noch ganz frisch und wir müssen sehen, was daraus wird.
Jetzt hier im Magde-Podcast der MDCC ausgesprochen. Das heißt, Guido Nienhaus weiß noch nichts davon, aber ich nehme an, wir werden ihn jetzt direkt nach dem wir hier gesprochen haben, einfach davon in Kenntnis setzen und dann hat man ja ein bisschen Zeit. Es ist halt wirklich, du hast auch gesagt, die Pietät ist sehr wichtig. Du hast den Gottesdienst sehr hervorgehoben, der auch sehr beeindruckend war. Jeder und jede, die da waren, die waren da wirklich tief beeindruckt, allerdings auch in Teilen erschüttert dann halt von Sprüchen, die du halt von einem halben Kilometer Luftlinie vom Hasselbachplatz dann hast gehört. ich nehme wahr, dass Diskussionen überall, ich bin selbst in einige verwickelt worden von Menschen, die jetzt einfach mal in ihrer Wut, in ihrer, es ist eine Wertung, aber in ihrer blinden Wut und in ihrem Aktionismus seltsame Parolen plötzlich posten oder weiterleiten und fremdenfeindlich sind, teilweise formulieren, wie diese Regierung muss für uns hier für die Sicherheit sorgen, es muss etwas passieren im Land. Das sind alles so schlimme, schlimme Sprüche, die von vielen Menschen schon benutzt wurden, um wackelige Menschen auf die falsche Fährte zu führen oder so. Und ich nehme da auch so eine Hilflosigkeit wahr, weil wenn du den Kontakt und den Dialog zu den Menschen suchst und sagst, pass mal auf, du bist da unter Umständen auf dem Holzweg oder gehst in die Falle von Menschen, die nichts Gutes wollen. Und das zeugt jetzt auch nicht von viel Nachdenken und Wut. Wut ist nachvollziehbar, komplett nachvollziehbar. Auch blinde Wut, vielleicht sogar so eine kleine Flamme, die sich dann Hass nennen würde, obwohl wir alle wissen, dass das ein zu großes Wort und das falscheste aller Gefühle ist irgendwie. Aber wie würdest du, es ist auch anzunehmen, dass solche Diskussionen jetzt unterm Weihnachtsbaum, in den Familien, wenn viele Menschen zusammenkommen, auftauchen, dann sind welche dabei, die sind enger betroffen oder intensiver betroffen als andere und so. Wie ist denn da sind deine Gedanken dazu?
Die Frage nach Sicherheit und die Wut, warum konnte das passieren, wird jetzt eine Menge Diskussion und Aufarbeitung auslösen. Aber ich möchte zu bedenken geben, das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt hat gezeigt, dass wir niemals und nirgendwo sicher sein können. Und selbst wenn der Attentäter nicht mit dem Auto gefahren wäre, der hätte mit dem Sprengstoffgürtel um den Bauch auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Wir sind nirgendwo wirklich sicher. Und wir müssen immer mit einem Risiko im Leben leben und dazu auch bereit sein. Wir könnten aus Sicherheit immer mehr Wände um uns herum ziehen, wir könnten uns einbetonieren, wir könnten alle Türen dicht machen, dann säßen wir im Gefängnis. Und das ist nicht die Freiheit, die wir wollen. Also müssen wir bereit sein, immer mit einem Risiko auch ins Leben zu gehen. Die Demo auf dem Hasselbachplatz mit ihren Sprüchen Deutschland erwache und ihrer fremdenfeindlichen Hetze hat mich zutiefst wütend gemacht. Und auch das ist für mich ein Teil der Weihnachtswirklichkeit, wenn man mal zurückdenkt an dieses kleine Jesuskind, was geboren wurde, weil es von den Großen rumgeschubst wurde an einem Ort, wo es nicht zu Hause war, was hinterher mit dem Tode bedroht wurde, weil der König Herodes der Legende nach den Kindermord inszeniert hat, um dieses Kind loszuwerden. Dieses Kind musste auf die Flucht gehen, war jahrelang im Ausland, ehe es in seine Heimat zurückkehren konnte. Das ist die Weihnachtswirklichkeit. Und da geht es nicht um Jingle Bells und Glitzerwelt, sondern da geht es darum, dass Gott uns gezeigt hat, dass er an der Seite von Menschen ist, die es ganz schwer haben, die es in ihrem Leben ihre Heimat verloren haben, ihre Sicherheit verloren haben. An dieser Seite ist Gott, nicht an der Seite der Täter und der Gewalttätigen. Und das muss ich mir Weihnachten immer wieder klar machen. Das ist für mich auch der Grund, Weihnachten zu feiern, weil ich weiß, wo Gott hingehört, da gehöre ich auch hin.
Das bedeutet, kommt man in so einen Disput, muss es einen oder eine geben, die dann genau so argumentieren, oder plädierst du dann, also jetzt mal wirklich rein technisch gesehen, was macht man, wenn plötzlich so ein Streit jetzt an diesem Weihnachtsfest aufkommt, irgendwie, wie, wenn die Fronten plötzlich verhärten und wenn, du hast so schön gesagt in unserem ersten Gespräch und wir haben das auch als Ankündigung für diesen Podcast gelassen, weil es halt auch passt, dass einer anfangen muss oder eine einfach die Gewaltspirale zu verlassen. Und du hattest uns beide auserkoren, das so intensiv und so lange zu machen, bis es auffällt und die Leute uns ansprechen. Und das hat mich getragen. Ich hatte nur einen Tag später eine Veranstaltung, wo ich selber auf der Bühne stand und zitierte dich da. Und da war spontaner Applaus dann auch im Raum irgendwie. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt hier die Bubble. Die sind hier, weil sie mich auch sehen und mir zuhören wollen. Aber wie kriegt man das hin, dass man die Masse der Menschen mitnimmt? Wer spricht mit uns darüber?
Ich habe selber oft in solchen Diskussionen mit Rechtsradikalen, mit Querdenkern gestanden. Ich habe auf Gegenveranstaltungen erlebt, wie ich beschimpft worden bin, so nach dem Motto, Herr Quast, damals im Herbst 89 waren Sie auf der richtigen Seite, jetzt sind Sie Abschaum. Ich denke und erlebe, man kann niemanden mit Gewalt umarmen. Und man kann an manchen Stellen wirklich bloß klar Position beziehen und muss begreifen, dass eine Verständigung über Worte nicht möglich ist. Das ist die traurige Wirklichkeit, weil es viele Leute gibt, die nicht miteinander reden wollen, die so programmiert sind von ihren Schablonen und ihr vorgegebenen Denkweisen, dass man an sie überhaupt nicht rankommt, dann kann man nur umso lauter seine eigene Position sagen, so denke ich nicht. Und ich würde mir wünschen, dass in Magdeburg ganz viele aufstehen und sagen, wir haben andere Werte, wir sind nicht so, wir denken nicht so und wir wollen auch nicht so sein.
Ja, da wird die Stadtgesellschaft zeigen müssen, was in ihr steckt. Ich habe auch in ein paar Zeitungsforen, können wir gleich auch noch drüber reden, in ein paar Zeitungsforen mich auch verloren und habe dann gemerkt, wie ehemalige Magdeburgerinnen und Magdeburger so in Diskussionsforen und so weiter schrieben, ja, wir wussten es schon immer und diese Stadt kann nichts und das ist eine Nazi-verseuchte Gegend und was auch immer. Und dann wurden die Baseballschlägerjahre, die 90er Jahre dazugezogen, in denen auch hier, ich erinnere mich nach Lamprechts Tod, dass es hier eine Demo mit Tausenden von Menschen gab, also keine Demo, ein Schweigemarsch. Mhm. Und da war auch die Stadtgesellschaft zusammen. Und ich finde, man darf sich da jetzt nicht so, wir dürfen uns nicht so einwickeln und abkanzeln lassen von den Leuten und müssen als Magdeburgerinnen und Magdeburger mit einem guten Geist und einem reinen Herzen irgendwo oder einem Willen zu einem reinen Herzen, wer hat schon ein komplett reines Herz, das ist ja auch schon wieder so eine Diskussion, dastehen und für unsere Stadt und für unsere Gegend hier sein. Ich meine, Bernd Tilly hat diese Stadt überstanden und den 16. Januar hast du schon genannt. Ich finde deine Idee sensationell. Ich werde wirklich Guido nachher anrufen und sagen, ruf den Quast an. Das haben wir auch überstanden und wir müssen auch hier so rauskommen. Es geht halt nur, wenn man zusammenhält. Ich hab einen Satz formuliert. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Wir haben viele Leute geteilt. Mir kam irgendwann der Gedanke, wir sind größer als die Summe aller Unglücke, wenn wir zusammenhalten.
Und wir sind auch größer als die Zahl derer, die auf dem Hasselbachplatz rumgeschrien hat. Wir sind größer als die Zahl derer, die am 23. auf dem Domplatz die AfD-Veranstaltung mitgemacht haben. Wir müssen uns immer klar machen, dass all diese, wer laut schreit, hat noch lange nicht recht. Und die Zahl derer, die nicht so laut schreit, ist die größere Zahl und muss Flagge zeigen. Von daher denke ich, wir sollten uns auch nicht von solchen Zahlen und Veranstaltungen schockieren lassen. Wir sind mehr. Und deswegen auch diese Idee mit dem Stadion Friedenslieder singen, weil da können ganz viele zeigen, was wir für eine Stadtgemeinschaft sind.
Könnte sein, dass uns vielleicht dann John Lennon nochmal wieder erscheint oder eine ganz neue unendliche Geschichte.
Also wir haben John Lennon schon gesungen auf dem alten Markt im letzten Jahr, also der kann gerne wiederkommen.
Ich finde dieses Lied so, Imagine, es ist einfach so ein großer Song und es ist einfach, ich finde es so schlimm, wenn Menschen, die das Ding mit voller Inbrunst irgendwo entweder singen oder dieses Lied spielen oder sagen, hör doch mal auf den Text, das sind die, ja na klar, das ist mal ein kluger Millionär gewesen. Na klar war der reich und na klar war der privilegiert und trotzdem hat er das, was er da hatte an Privilegien und auch an finanziellen Vorteilen, das hat er halt einfach versucht genutzt, zumindest eine gute Botschaft in die Welt zu tragen. Bei allen Fehlern, die er auch persönlich mit sich rumgeschleppt hat.
Natürlich kenne ich die Diskussion, dass John Lennon da mit Yoko Ono im Bett gelegen hat und dann seinen Friedenssong kreiert hat.
Im Luxushotelbett.
Im Luxushotelbett. Aber ich sage mir immer dagegen, und das hatten wir auch schon in unserem ersten Gespräch, wir sind auch reich. Wir sind die Reichen. Selbst wir, die wir hier in Magdeburg sitzen, wir stürzen mit unserem Reichtum zwei Drittel der Welt in tiefste Armut und tiefstes Elend, dann brauchen wir uns überhaupt nicht über John Lennon aufzuregen. Dann müssen wir sagen, wir sind die Mitverantwortlichen. Und trotzdem müssen wir sagen, denken und tun, was wir tun können und was wir für richtig halten.
Wir sollten immer in Betracht ziehen, dass unser Reichtum für viele andere der Grund der Armut ist. Und das schon seit Jahrzehnten. Wir leben so privilegiert, wie wir leben, mit allem Gesundheitssystem, Bildungssystem, egal wie marode wir das selber mitunter schimpfen, sind wir trotzdem immer noch so viel reicher als ganz, ganz viele andere Plätze auf der Welt. Und die Menschen, die dort leben, natürlich wollen die auch was davon haben. Ist doch logisch, dass sie herkommen. Ich verstehe auch immer nicht, wie jetzt Argumente politisch gebracht werden, dass man Menschen wieder wegschicken soll oder Grenzen zumachen, das wird nicht funktionieren. Jeder, der sowas behauptet, möchte bestenfalls eine Wahl gewinnen. Der erzählt das, was die Leute hören wollen, weil es rein logisch nach dem Lauf auf diesem Planeten nicht möglich sein wird. Ein großer Teil der Erde brennt weg und wir machen nichts dagegen. Und die Leute dort werden hierher kommen. Und du wirst sie nicht aufhalten können, weil ich hoffe so sehr, dass wir so sehr Mensch sind, dass wir nicht anfangen, an Grenzen Menschen zu erschießen, weil wir sie nicht reinlassen wollen. Das wird doch wohl hoffentlich nicht, das hatten wir doch schon mal in einer kleineren und seltsameren Form.
Also ich bin froh, dass du das so sagst, Stefan, weil das wäre eine wunderbare Predigt zu Weihnachten, die da hingehört, sei es in den Dom oder anderswohin. Und wir können nur solche Gedanken miteinander teilen und wir können sie bloß immer wieder öffentlich machen. Trotzdem ist mir bewusst, vielleicht sind wir und bleiben wir eine Minderheit mit diesen Gedanken. Vielleicht gibt es eine schweigende, eine gleichgültige Mehrheit, denen das völlig egal ist, die anders denken. Also ich hatte, als ich zur Johanneskirche gefahren bin, um da zu dem Blumenmeer zu gehen, einen Parkplatz gefunden auf dem Johannesberg und musste dann, als ich wieder runterfahre, kurz über am Bordstein halten, um den Verkehr beizulassen, da brüllte mich ein Mann von draußen an, ey, das ist hier ein Fußweg, hier hast du nicht zu stehen. Es wird immer solche Denkweisen geben, die sagen, mir selber ist mein Recht und meins am wichtigsten, alles andere ist mir egal. Aber ich denke, Minderheiten haben eine ganz wichtige Funktion, auch in der Gesellschaft. Und sie sind für mich sozusagen der Funke am Pulverfass, der zünden kann. Und dieses kleine Kraftquäntchen, das müssen wir ausnutzen. Und wir sollten uns nicht davon beeindrucken lassen, dass viele andere nicht mitziehen, sondern unser Ding machen.
Du meinst natürlich das Pulverfass, in dem Liebe ist, welche dann in die Welt explodiert.
Weil ja, natürlich meine ich das. Ja. Also ich denke bloß, dass ein kleiner Funke viel bewirken kann. Ja. Oder dieses berühmte Wort, es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Das sind Worte, die mich tragen, auch in dieser Zeit.
Du hast auch im ersten Gespräch, da war so eine schöne Passage, da hattest du auch gesagt, dass Menschen, wenn sie in der Minderheit sind und bedroht werden und Angst haben, super gut zusammenhalten. Und wenn man dann bestimmte Ziele erreicht hat, dass dann der Egoismus wieder, also jetzt glaube ich frei zitiert, ich will dich jetzt nicht falsch zitieren.
Das ist genau richtig.
Aber dass dann der Egoismus wieder Besitz ergreift, das ist schlimm. Aber ich habe mal noch eine andere Frage, weil du das mit dem Licht gerade gesagt hast. Auf dem Domplatz die Lichterwelt einfach still und leise und ohne Verkauf irgendwelcher Alkoholiker und Essen und so weiter, einfach das Licht anzulassen, wäre das nicht eigentlich auch ein gutes Zeichen?
Also Frau Boris hat angekündigt, dass es am Heiligabend wieder angezündet das wird. Also seit heute brennt es wieder und es kann in seinem stillen Glanz Menschen auch eine Hoffnung geben. Wir brauchen dieses Licht. Wir zünden es auch heute an den Weihnachtsbäumen an und wir sind beeindruckt von Kinderaugen, die ganz tief versunken in ein Licht schauen und sich daran freuen. Das brauchen nicht bloß Kinder, das brauchen wir Erwachsenen auch.
Frau Boris ist auch krass, was für eine starke Frau. Das ist, also wir müssen das jetzt nicht weit ausführen, aber ich fand es so unsäglich, dass auch noch ein Zeitungsartikel wieder auch über ihr persönliches Unglück dann irgendwie veröffentlicht werden musste und so. Wie stark sie war, dass sie da war, großartig. Alles Weitere kann man ja persönlich sagen.
Frau Boris ist eine Frau, die unserer Stadt gut tut, mit ihrer Ruhe, mit ihrer Bedachtsamkeit. Ich habe sie bewundert, wie sie im Dom die Kerzen für die Opfer des Attentats angezündet hat und hinterher auch noch gesprochen hat. Ich denke, sie braucht genauso unsere Solidarität und Unterstützung, wie sie andere auch brauchen. Und ich bin froh, dass sie in diesen schweren Tagen für uns da war. Und wir wollen in diesen schweren Tagen auch für sie da sein.
Auf jeden Fall. Das ist unfassbar wichtig. Und wenn es nur bedeutet, dass man, wenn jemand sich abschätzig oder unangemessen äußert in der direkten Umgebung, dass man einfach sagt, halt, hier sprechen wir mal bitte nicht weiter. Das gebietet auch die Pietät und der Respekt. Wie wird das jetzt weitergehen mit unserer Stadt? Wir haben jetzt bis zum 16. hast du einen Plan? Und wenn das umgesetzt werden würde, wäre das schon gut. Und ansonsten, hast du eine Vorstellung, wie man wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen kann? Oder?
Also der alte Markt ist am 4. Advent 14 Uhr geöffnet worden. Und die Menschen sind sehr still, sehr ehrfürchtig, sehr respektvoll über diesen schrecklichen Platz gegangen mit Blumen, mit Lichtern. Und auch dieser Platz wird wieder in unseren Alltag zurückkehren. Und wir werden, genau wie es in Berlin auf dem Breitscheidplatz ist, jedes Jahr zu Weihnachten wieder dran denken müssen, was dort passiert ist. Ich glaube, wir können bloß mit großer Demut über diesen Platz gehen. Vielleicht wird es irgendeine Tafel, ein Kunstwerk, eine Erinnerung an dieses Attentat geben, was uns täglich daran erinnert, auch wenn wieder Wochenmarkt, auch wenn Veranstaltungen und andere Sachen sind und vielleicht sogar auch mal wieder ein Weihnachtsmarkt. Wir müssen sozusagen auch die Orte des Schreckens wieder in unser Leben zurückholen, so wie zerstörte Städte wieder aufgebaut werden müssen, wie nach dem Krieg wieder Frieden einkehren muss. Also ich will jetzt nicht den Plattensatz sagen, das Leben geht weiter, aber wir müssen das Leben weiter gestalten und wir müssen es mit all unseren Erinnerungen. Und die Erinnerungskultur, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben, zeigt ja, dass wir mit ganz viel Nachdenken und Bedachtsamkeit auch neue Wege gehen können.
Das Leben ist halt eine Tatsache, das ist gar nicht so ein platter Satz, das ist einfach die Wahrheit, weil die Zeit immer weiter tickt. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir selber bestimmen können und selber gestalten können, wie das Leben weitergeht. Ja, also es liegt halt komplett an uns. Du guckst gerade noch auf deine Notizen, haben wir bis jetzt irgendwas vergessen, irgendwie, was wir noch unbedingt besprechen sollten?
Also, du hast gefragt, wie können wir die Tage jetzt ab Weihnachten gestalten?
Ja.
Ich denke, wir können anders feiern, als wir vielleicht es vorgehabt haben. Statt Ausgelassenheit würde ich Dankbarkeit sagen, für die, die bewahrt sind, für die, die gerettet werden konnten, für die, die geheilt werden können. Statt Egoismus würde ich sagen, Mitgefühl in diesen Tagen, das wir zeigen können. Und statt Konsum und Kommerz würde ich sagen, Solidarität und Spendenbereitschaft. Die Stadt hat eingerichtet Konten auch für die Opfer, wo wir etwas tun können. Das wäre alles sozusagen eine Kehrseite zu dem, wie wir sonst Weihnachten feiern. Und dazu haben wir viele Möglichkeiten.
Ich formuliere jetzt mal was und du darfst mir vorhersagen, was die Leute darüber denken werden. Kein einziger Böller, keine einzige Rakete zu Silvester in Magdeburg? Und das Geld dafür einfach spenden, wenn es so ist, oder zurückhalten oder was auch immer, ist so ein Gedanke, den ich habe. Was vernachlässige ich dabei?
Das ist genauso ein schöner Gedanke, wie das Friedenslieder singen ins Stadion zu verlegen. Das wäre ein wunderbares Zeichen. Jeder, der auf eine Rakete und einen Böller verzichtet, setzt damit ein Zeichen der Anteilnahme. Ich weiß, es wird viele geben, die das nicht tun, aber es wird vielleicht auch viele geben, die das ganz bewusst tun und die haben meinen Respekt.
Ich kam in dieser Sekunde, als du formuliert hast, habe ich gedacht, das wäre es doch. Also was, vor allem, das wären Schlagzeilen auch einmal rund um die Welt, die Stadtgesellschaft, die Stärke der Stadtgesellschaft darstellen und repräsentieren würden. Ich befürchte, dass der oder diejenige, die das öffentlich jetzt einfordern, also ist ja hier öffentlich, ist ja Magde-Podcast, aber wahrscheinlich richtig auf die Jacke kriegen von ganz vielen Leuten, aber seid mal nicht gleich Anti, seid mal nicht gleich irre und erzählt nicht gleich irgendwas, immer dieselbe Knallerdiskussion und auch das hat Traditionen und so und die Leute, die da mit Geld verdienen, die haben dann nichts und so. Ich finde den Gedanken großartig.
Es ist eben nicht dieselbe Knallerdiskussion, die wir jetzt führen, sondern Es ist ein Zeichen in einer einmaligen, schrecklichen Situation, die einen ganz anderen Wert hat und etwas ganz anderes zum Ausdruck bringt, als bloß auf Spektakel zu verzichten. Also ich würde deine Idee genauso unterstützen, wie du die Idee und Guido Neuhaus nachher anrufen
wirst. Guido Neuhaus rufe ich nachher wirklich an. Das machen wir auf. Aber du kannst ja auch selber anrufen. Warum soll ich denn sagen, ich habe gerade mit dem Gieselherr gesprochen. Der Gieselherr hat folgende Idee, ruf ihn mal an und dann rufst du an und sagst, der Stefan hat gerade gesagt, könnt ihr euch ja direkt anrufen. Das ist sowieso, kann man auch diesen absurden Gang, den ich eben der Absurdität wegen hier auch nochmal in den Podcast gelassen habe, kann man gleich zum Anlass nehmen, um sich in den Kopf zu holen, wenn ich direkt was mit jemandem zu besprechen habe, dann spreche ich doch bitte direkt mit ihm, geradeaus, egal wie es weh tut. Und
wenn du sagst direkt, Da will ich noch mal zum Schluss auf die Opfer und Betroffenen zu sprechen kommen. Ich habe vorhin gesagt, in der Trauer sind wir oft hilflos, machen lieber einen Bogen um die Trauernden, weil uns die Worte fehlen. Wir müssen, wenn wir Solidarität zeigen wollen, keine klugen Worte und keine großen Sprüche machen. Es reicht, hinzugehen, jemanden in den Arm zu nehmen. Es reicht, einen Blumenstrauß oder einen Kuchen vorbeizubringen, Zeichen der Anteilnahme. Da müssen nicht viele Worte sein. Und ich wünsche allen Magdeburgern, dass sie den Mut haben, so jetzt auch für die Opfer und ihre Angehörigen da zu sein, mit ganz einfachen Zeichen der Liebe, der Anteilnahme, der Wärme und der Solidarität.
Ich weiß, dass du es mit einschließt. Ich will es aber ausdrücklich auch nochmal sagen, dass gilt für alle Menschen, die in welcher Weise auch immer da involviert waren. Das gilt für die Hilfskräfte, das gilt für die Menschen in den Krankenhäusern, das gilt aber auch für Leute, die zufällig da waren und die jetzt mit diesen Bildern leben müssen, denen körperlich nichts passiert ist, aber die teilweise schlimme Bilder im Kopf haben und die auch verarbeiten müssen. Seid da einfach Freunde, seid da einfach Menschen und hört ihnen einfach nur zu. Einfach nur zuhören. Und am Ende, so es angemessen ist, eine Umarmung oder der Satz, du, wenn du ein weiteres Mal sprechen willst, ich bin wieder da. Das ist ganz wichtig, weil das sind mitunter auch Leute, die man vergisst, aber die trotzdem schwerste Traumata auch mit sich rumtragen. Irgendwie, weil auf einem Weihnachtsmarkt zu sein und dann plötzlich die schlimmen Verletzungen da zu sehen und nach Hause zu gehen und der zu sein oder die zu sein, die keine Verletzungen hat und wo alle sagen, na, was ist denn, du bist da gut davongekommen. Auch das ist eine ganz schlimme Situation, das nicht unterschätzen. Und über die Hilfskräfte müssen wir ja nicht sprechen. Deshalb war ich richtig sackig. Ich habe vorhin großspurig gesagt, dass Hass ein großes Wort ist und Wut nicht gut und so. Aber wenn ich im Dom die Menschen sehe und beobachte und dann solche Sprüche über die Luftlinie höre und zur gleichen Zeit, das ist unglaublich. Das ist einfach, wie empathielos muss man sein, um darüber nur nachzudenken, sowas zu machen. Irre.
Jetzt reden wir uns schon wieder so langsam in Wut. Und
nein,
du hast komplett recht. Heute am Heiligen Abend auch versöhnlich und besinnlich unser Gespräch beenden. Ich denke noch einmal, wir müssen in uns die Sehnsucht der Weihnachtsbotschaft Friede auf Erden wachhalten. Wir müssen für diese Sehnsucht einstehen. Wir müssen für sie kämpfen und für sie auch Opfer bringen in jeglicher Beziehung. Das Leben kann nicht so weitergehen, wie es bisher war. Und ich denke, dass dieses kleine Kind in der Krippe, was sich so klein gemacht hat, dass andere sogar noch ein bisschen größer werden, weil sie runtergucken müssen auf die Krippe, dieses kleine Kind hat einen anderen Geist in unsere Welt gebracht. Auch wenn Kirche oftmals versagt hat, auch wenn Menschen auch mit ihrem Glauben immer wieder unglaubwürdig geworden sind, das Kind mit seiner Botschaft bleibt und die Sehnsucht nach Frieden bleibt. Und so sollten wir es auch heute am Heiligen Abend halten.
Danke, Giese.
Ein Podcast der MDCC.